Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Heute Abend startet mit den Tagen der Begegnung der Weltjugendtag in Panama. Eine Riesenherausforderung für das kleine mittelamerikanische Land. Eine 500.000 ausländischer Besucher werden erwartet. Das ganze Land musste regelrecht mobil gemacht werden. Bei den Treffen mit dem Papst kommende Woche wird in Panama-Stadt ein Ausnahmezustand herrschen. Radio Maria ist der offizielle Radiosender des Weltjugendtages. Das ist eine große Ehre für die Weltfamilie von Radio Maria. Also über die Sendefrequenzen von Radio Maria werden viele Veranstaltungen übertragen, auch übersetzt für die Teilnehmer des Weltjugendtages. Auch Radio Horeb ist natürlich mit einem Team vor Ort zu Gast bei Radio Maria Panama und wird von heute Abend an regelmäßig live übertragen. Wie sehr dieser Weltjugendtag auch improvisiert werden muss, weil es einfach gar nicht so viele Möglichkeiten vor Ort gibt, das spüren wir auch bei uns im Programm. Es kann noch gar nicht genau gesagt werden bis jetzt, wann wir genau mit den Live-Übertragungen beginnen können. Die ganze Technik ist noch im Aufbau. Es gibt eine große Zeitverschiebung. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, halten Sie sich mal heute Abend ab ungefähr 20 Uhr bereit. Da kann es dann mit dem Programm, mit einzelnen Übertragungen des Programms der Tage der Begegnung in den Diözesen losgehen, auch mit unseren Live-Übertragungen. Wir richten uns in dieser Spiritualitätssendung schon einmal aus auf das große Ereignis der kommenden Tage. Und wir sprechen mit Pater Hubertus Freiberg über den, der die Weltjugendtage ins Leben gerufen hat, der sie erfunden hat, der heilige Johannes Paul II. Und die Jugend. Das ist unser Thema in dieser kommenden Stunde. Und ich begrüße Pater Hubertus Freiberg, der uns zugeschaltet ist vom Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch. Dort ist er der geistliche Leiter. Herzlich willkommen, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, Sie haben im Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch eine besondere Beziehung zum heiligen Johannes Paul II., weil Sie haben eine Reliquie von ihm dort. Wie kommt es dazu, zu dieser besonderen Beziehung?
Ja, die besondere Beziehung ist natürlich, dass ich seit meiner Abiturszeit mit Johannes Paul aufgewachsen bin und wir dann die Erfahrung gemacht haben, dass eben hier in Süddeutschland auch sehr viele Menschen die Johannes Paul sehr verehrt haben. Wir hatten das große Glück, dann eine Reliquie einmal hier zu haben und haben festgestellt, dass unendlich viele Menschen hierher in die Kapelle den ganzen Tag gekommen sind, um sich segnen zu lassen. Und daraufhin bin ich dann über unseren früheren Bischof Kardinal Kasper an Kardinal Civic, dem früheren Sekretär des Papstes, herangetreten, ob er uns über ihn eine Blutreliquie besorgen könne. Und das hat er freundlicherweise getan. Und so haben wir eine großartige Reliquie vom Heiligsprechungstag, wo Kardinal Civic direkt Kardinal Kasper diese Reliquie überreicht hat, bekommen. Und die kann bei uns verehrt werden. Und wir spenden dann auch regelmäßig am 13. eines Monats den Segen damit und haben auch viermal im Jahr einen sogenannten Johannes-Paul-Tag, an dem wir da eine Andacht halten zu seinen Ehren und auch mit der Reliquie segnen. Und das ist so ein Anlaufpunkt, wo viele Menschen auch kommen, auch Trost suchen. Und was für uns jetzt in den letzten Jahren besonders beeindruckend war, dass auch sehr viele Flüchtlinge gekommen sind, um hier bei Johannes Paul zu beten. Es gab auch eine Zeit lang zwei, die kamen hier immer, um den Rosenkranz zu beten vor der Reliquie. Also da merkt man auch, dass eben Johannes Paul wirklich der Papst, der international anerkannt ist, vielleicht bei uns in Deutschland am wenigsten, aber weltweit und eben besonders auch junge Menschen auch heute noch anspricht.
Sie haben gesagt, Sie sind mit Johannes Paul II. Seit dem Abitur groß geworden. Hatten Sie damals schon eine Ahnung davon, dass Sie wirklich einen ganz besonderen, großen Papst da vor sich hatten?
Also damals war man natürlich erstmal begeistert über diesen unglaublichen, jungen, dynamischen Papst. Es war natürlich beeindruckend, dass er seit Jahrhunderten ein erster Nicht-Italiener war. Es war wunderbar, dass er Deutsch sprach. Er war ja dann auch sehr bald in Deutschland zu Besuch, wo ich dann auch bei einem in Mainz dabei war. Also da sieht man, dass dass Johannes Paul eben wirklich für mich schon eine prägende Figur war. Und auch seine Aussagen waren natürlich so ermutigend, auch gerade für uns als Jugendliche, dass wir schon da uns bewusst waren, hier haben wir eine großartige Persönlichkeit. Dass er einer der vermutlich großen Gestalten des Papsttums einmal wird, sicherlich auch mit Benedikt XVI. Zusammen, das konnte man sich am Anfang nicht gleich so sehen. Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, Sie waren damals jung, auch der Papst war relativ jung, war sportlich, fuhr Ski, ging in die Berge. Also er ist ja wirklich aus dem Rahmen gefallen, auch am Anfang. Da erinnern wir uns gar nicht mehr immer so unbedingt daran, weil wir dann doch später lange auch den gebrechlichen alten Johannes Paul vor uns hatten. Seit dem Attentat hat er immer wieder mit Gesundheitsschwierigkeiten zu kämpfen, also dieser Bärengestalt dann auch immer schwächer wurde. Und das haben wir noch sehr vor Augen. Dennoch hat er weiterhin die Jugend angezogen. Also ich habe so eine ganz berührende Szene vor Augen vom Weltjugendtag in Rom, wo ein junger Mann so aus der Reihe geschert ist und dann wirklich minutenlang bei ihm war. Und der Papst, also sie vor ihm gekniet hat, vor diesem alten Papst und mit ihm gesprochen hat, offensichtlich ein vertrauliches Gespräch geführt hat auf der großen Bühne vor Millionen von Jugendlichen. Wie können Sie sich das erklären, dass so junge Leute in einer Zeit, die eigentlich auf Jungdynamik steht, junge Leute doch so massiv diesen alten, gebrechlichen Papst gesucht haben?
Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich erinnere mich, 2004 war der Papst in der Schweiz beim ersten nationalen Jugendtreffen der Schweiz. Und was uns da so beeindruckt hatte, war, dass er parallel dazu eingeladen war, in Österreich zu einem internationalen Wallfahrt, zu einem Marienwallfahrtsort, wo er sicher von allen hoch umjubelt worden wäre und das ein ganz feierlicher Wallfahrtstag gewesen wäre. Aber nein, da hat er abgesagt und hat die Einladung angenommen in die Schweiz, die damals sehr papstkritisch war, und auch zu der Jugend und hat wirklich schon 2004, also das war ja ein Jahr vor seinem Tod, sich mühselig, auch das Sprechen schon mühselig, und schleppte sich da zu diesen Jugendlichen. Und wir fragten in der Tat, was macht das aus? Man konnte ihn kaum verstehen, aber dass da jemand diese Not auf sich nimmt, diese Mühsal auf sich nimmt, um bei den Jugendlichen zu sein, zeigt, die Jugendlichen haben verstanden, da ist jemand, der für und mit uns eine Sehnsucht hat, der nichts von uns will. Sie müssen sich vorstellen, ein Politiker möchte gewählt werden, ein Geschäftsmann möchte was verkaufen, ein Vereinsvorsitzender möchte Mitglieder werben. Aber der Papst kam und sagte den Jugendlichen, wir werden nachher auch noch ein, zwei Texte hören, ihr seid stark, ihr seid die Morgenröte des dritten Jahrtausends. Ich glaube, dass das Geheimnis Johannes Pauls war, dass er den Jugendlichen Mut gemacht hat, ihre Begabungen, ihre Fähigkeiten zu leben, das Vertrauen ins Leben zu haben und sich auch einzubringen, aber unter der Prämisse eben auch, das, was sie frei macht, dass sie da, wo sie im Glauben leben, dass das wirklich für sie eine Hilfe ist. Und so hat auch Papst Johannes Paul sehr klar und streng viele Dinge eingefordert. Aber auch da zu entdecken, er hat da nicht um den heißen Brei rumgeredet, sondern er hat gesagt, wenn ihr wirklich diese Zukunft der Welt sein wollt, dann könnt ihr nur das mit Jesus Christus auch tun.
Also die Jugendlichen, die von diesem Papst angezogen wurden. Ich erinnere mich mal an eine junge Frau, die beim Weltjugendtag in Rom dabei war und die wir so als Journalisten gefragt haben, die Jugendlichen, ja, warum mögt ihr den Papst eigentlich so sehr? Und sie sagte dann, ja, der redet halt nicht wischiwaschi wie so viele, der gibt uns so ein herzhaftes, sie war eine Bayerin, sagt so herzhafte Nahrung und das suchen wir. Offensichtlich ist diese ganze Idee, man müsse mit den Jugendlichen vorsichtig umgehen, es bloß nicht zu fordernd machen. Das stimmt ja überhaupt nicht, wenn man den Papst anhörte, der aber durchaus herausfordernd.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der Papst natürlich erkannt hat, was treibt die Jugendlichen um. Das sagte einmal an Studenten in Krakau. Ich bin auch einmal Student gewesen und ich teile mit euch auch heute noch eure Sehnsucht zur Veränderung der Welt, eure Hoffnung. Also, dass sich mit ihnen gemein machen, aber nicht auf kumpelhafte Weise, sondern die eigentliche Sehnsucht der Jugendlichen anzusprechen und eben wirklich zu entdecken, dass er es um der Jugendlichen willen macht. Ich habe mit Jugendlichen in Paris gesprochen, wo er auch schon sehr betagt und auch schwer verständlich schon war, warum macht er das? Und sie haben dann gesagt, das macht er um unsretwillen. Und das erleben sie wenig und drum glaube ich, dass diese klare Ansage bedeutet, der nimmt uns ernst. Der bietet uns etwas an, aber sagt auch gleich, was dazugehört. Und ich denke, das wird mit ihren Kindern auch so sein, wenn die den ganzen Tag, ich sage jetzt mal, auf dem Kanapee sitzen und an ihren elektronischen Geräten rumdatteln, was ihre sicher nicht tun, aber viele andere, dann sind die am Abend.
Sie würden gerne, wenn man sie ließe.
Natürlich, aber dann sind die am Abend unzufrieden. Wenn die aber zwischendrin etwas gemacht haben, auf das sie stolz sein können, ich sage jetzt mal, oder wo sie sich wirklich auch an ihre Grenzen gekommen sind, da merken die plötzlich, ja, ich werde ja auch gebraucht oder es ist auch wichtig, dass ich da bin. Und ich glaube, dass Johannes Paul den Jugendlichen vermitteln konnte, ihr seid wichtig, ihr seid die Zukunft nicht nur der Kirche, sondern der Gesellschaft. Ihr könnt die Zukunft gestalten, ihr könnt die Gesellschaft gestalten. Also dieses von einem Alten, Sie sprachen ja vorher, gerade auch in den alten Zeiten, wo er doch schon bis hochbetagt war, dass da nicht es heißt, wie häufig ja die Jugend taugt nichts und ah je, mit denen, das ist alles anders heute und so. Das hörte man von Johannes Paul gar nie, sondern diese unglaubliche Ermutigung, schreitet aus, ich würde es mal mit meiner Sprache sagen, krempelt die Arme hoch, ihr könnt es, ja, ihr könnt das. Und nicht so sehr, ihr müsst es so und so machen, sondern hört auf Jesus Christus, was sagt er euch? Und mit dem könnt ihr euren Weg gehen, die Welt zu erneuern.
Eine positive Botschaft für die Jugend. Es ging ja noch über sein Leben hinaus. Bei seiner Beerdigung waren wahnsinnig viele junge Menschen auch anwesend. Das war ja für die Presse, die papstkritische Presse, fast schon ein Problem, dass man da die Beerdigung filmte und da so wahnsinnig viele junge Gesichter dabei waren unter diesen Hunderttausenden, die da aus aller Welt angeströmt kamen, um bei der Beerdigung ihres Papa dabei zu sein. Also durchaus eine Provokation.
Ja, also man rechnet ja, dass es die größte Beerdigung weltweit, glaube ich, war, mit über 3 Millionen Leuten. Ich muss gestehen, dass ich an eine wahnsinnsoriginelle Erinnerung an diese Hochzeit, sei schon mit dem Himmel, an diese Beerdigung habe. Und zwar gab es eine Sendung mit Heiner Geißler, Küng und Drewermann. Und im Hintergrund liefen also die Bilder, wie diese Millionen Jugendlichen dastanden, sangen, beteten, weinten, wirklich getrauert haben, so wie sie gesagt haben. Und die saßen dann in ihrem Rollkragenpullover depressiv vor sich hinschauend, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen überzeichne, aber so hatte ich den Eindruck, da und sagten, der hat die Kirche an die Wand gefahren. Mhm. Und diese Bilder im Hintergrund, ja, wo eben diese Hunderttausende Jugendlichen da waren, die sprachen genau das Gegenteil davon, wo man auch klar hatte, von bei euch wird kein einziger, keine 1000 Jugendlichen vermutlich bei der Beerdigung dabei sein. Und hier waren es bis zu 3 Millionen. Also da muss ich auch sagen, das war sowas von komisch geradezu, wie diese armen Kerle ihre Wunden leckten und immer auch quasi ihn nicht verstanden haben und es eben auch nicht verstanden haben, warum die Jugend ihn liebte. Und ich glaube, die Jugend hat gespürt, dass er sie liebt. Und die Presse kennt das nicht. Die Presse kennt nur Politik und Machtspiele. Aber dass jemand sich aufmacht, um eine Botschaft den Jugendlichen mitzugeben. Das war ja das Gleiche, wie Frau Käsmann zum Beispiel gesagt hat, er soll doch jetzt endlich mal zurücktreten. Und da sieht man auch, dass sie auch das nur funktional, auch diesen Petrusdienst nur funktional versteht. Und wir eben gerade erlebt haben, dass der Papst sein Leiden eben auch als Stellvertreter Christi hier auch diesen Leidensmann konkret vorgeführt hat. Und ich kenne natürlich eben auch, dass gerade auch viele ältere Menschen, die sich wegen ihrer Krankheit, wegen ihres Parkinsons oder anderer Krankheiten nicht mehr auf die Straße getraut haben, weil sie sich nicht getraut haben, jemand anderem noch zuzumuten, ist er eben auch noch bis kurz vor seinem Tod wirklich in die Öffentlichkeit getreten, um Christus nahe zu bringen, auch als diesen Schmerzens- und Leidensmann. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen doch sehr bewegt hat und gerade die Jugend mit ihm mitgelitten hat und um ihn gebangt hat, auch wenn man gerade die letzten Stunden und Tage sieht, wie viele Jugendliche da auch auf dem Petersplatz oder zu Hause
Rosenkranz gebetet haben und so. Ja, eine echte Vaterfigur, vielleicht auch eine tendenziell eher vaterlose Gesellschaft. Das hat auch der Psychiater Dr. Lütz analysiert. Also eine vaterlose Gesellschaft, die einen echten Papa-Vater vor sich hat, an dem man sich auch abarbeitet zum Teil. Aber der auch als Vater wahrgenommen wurde. Ich habe eine Freundin, die in Kinderjahren schon ihren eigenen Vater verloren hat. Und sie sagte immer, für sie war Johannes Paul II., soweit er auch in Rom auf seinem Papstsitz wohnte, so etwas wie ein Vater. Wirklich ein. Sie hat ihn wirklich empfunden wie einen wirklichen Vater.
Das ist in der Tat so gewesen. Er hat diese Vaterschaft, Heiliger Vater, eben wirklich gelebt für alle Generationen, aber die Jugend hat erfahren, gespürt, der verurteilt mich nicht, sondern dass die erste Botschaft ist auch, so wie es dann Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika gesagt hat, Gott ist die Liebe. Dieses hat Johannes Paul auch den Jugendlichen nahegebracht. Und die Jugendlichen, die sich damit beschäftigt haben, die Theologie des Leibes von Johannes Paul zu betrachten, haben natürlich plötzlich entdeckt, da ist ja ein unglaublich großer Theologe, der uns die Würde des Menschseins, aber auch die Würde des Leibes und des Körpers nahebringt und deswegen auch die Würde der Geschlechtlichkeit oder die Schönheit der Geschlechtlichkeit beschreibt und deswegen auch die Achtung davor. Also wir können eigentlich sagen, dass die Jugendlichen durch Johannes Paul eben sehr stark von diesem Machbarkeitswahn des Einanderbenutzens, taugst du was oder taugst du nichts, weggekommen sind und entdecken konnten, hier ist jemand, der wirklich vom Schöpfergott her den einzelnen Menschen denkt und dadurch natürlich auch unglaublich motiviert worden sind. Und das ist, so wie Sie vorher sagten mit der Presse, ist es natürlich auch die Tragik, dass die deutsche Theologie und auch weite Teile der Bischöfe, von denen hört man ja jetzt immer wieder, dass die Sexualmoral der Kirche sich ändern müsse, hätten sie aber Johannes Paul und die Theologie des Leibes gelesen oder kennen sie, würden sie sie kennen, würden solche Fragen gar nicht auftauchen, sondern da würde man sagen, ja, wir müssen den Jugendlichen das, was Johannes Paul da gesagt hat an Kostbarkeit und an Schönheit, denen nahe bringen und wir müssen ein Programm auflegen, dass alle Jugendlichen zum einen die Bibel kennenlernen und zum anderen auch diese Theologie des Leibes, also die Würde des Menschen kennenzulernen, um sich selbst annehmen zu können, sich zu achten. Und da merken wir, wie wichtig diese Vaterfigur auch ist, von der Sie sprachen, dass wirklich Sie entdecken können, Gott sorgt sich für mich, er schenkt sich mir, er hat sich für mich auch aufgebaut. geopfert am Kreuz. Und das hat Johannes Paul den Jugendlichen sehr deutlich nahe gebracht. Auch wenn sie häufig natürlich dann auch die Sexualmoral nicht gelebt haben und viele andere Sachen nicht gemacht haben. Aber das erstmal zu hören und zu erleben, das war für viele schon etwas unglaublich Neues und deswegen Begeisterndes.
Ja, manche fanden ja auch diese Begeisterung für den Papst schwierig. Also eben, wenn dann immer dieses Viva il Papa und dieses Skandieren der Worte Papst Johannes Paul II. Gerade bei den Weltjugendtagen. Wir waren einmal mit einem Bus in Paris, da waren Sie auch, Pater Hubertus. Wir hatten einen jungen Mann, der Freikirchler war, mit dabei und der ist da gar nicht mit klargekommen, sagte, wo ist denn hier Jesus Christus? Hier geht's, ich höre hier immer nur Papst.
Also das muss dem Papst in Rom auch so gegangen sein, weil er muss in Rom, da war ich nicht auf Tor Vergata, glaube ich, gefragt hat, wen sucht ihr?
Das war bei der Begrüßung am Petersplatz, ganz am Anfang gleich. Ganz am Anfang bei der Begrüßung war das, wen sucht ihr, wen sucht ihr?
Mhm. Und dann haben die Jugendlichen ja gerufen, Jesus Christus. Und das ist so eindrücklich. Ich glaube, dass es natürlich der deutsche Neid auch ist, zu sehen, da ist jemand, der wird von allen Jugendlichen bejubelt, wenn ich irgendwo hinkomme, gähnen die. Das ist sicherlich das eine. Wir haben dann auch bei den Jugendverbänden, bei uns hat man gesagt, das ist Eventcharakter, das ist nicht nachhaltig und all diese Sachen. Aber wenn wir erleben, wie viel junge Menschen ihre Berufung aufgrund der Weltjugendtage zum Beispiel erfahren haben, wie viele Menschen zum Rosenkranzgebet gekommen sind. Ich habe es selbst erlebt beim Papstbesuch, auch als der Papst in Berlin war, wie plötzlich Jugendliche angefangen haben, den Rosenkranz zu beten. Da glaube ich eben, dass unsere deutschsprachige, da sind sicher die Österreicher und die Schweizer auch mit von der Partie, dass wir da eigentlich dieses Verständnis, jemanden zu lieben, gar nicht so mehr kennen, so wie wir auch nicht, sag ich mal, auf Knien eine Ikone küssen würden. So sind wir natürlich auch ein bisschen schwerblütiger, nenne ich das jetzt mal, und deswegen nicht so euphorisch. Aber die Jugend hat sich dann auch international davon begeistern lassen, was ja bei Papst Benedikt dann auch so war. Und wir werden es jetzt in Panama diese Tage sicherlich auch sehen, dass die Jugend erstmal begeistert ist für den Papst. Und das ist schon ein Phänomen. Sicherlich kann man sagen, Johannes Paul war der erste Papst, der sich so dezidiert, also ganz bewusst, für die Jugend interessiert hat und sich aufgemacht hat, immer wieder der Jugend auch Briefe geschrieben hat und dann eben die Weltjugendtage ins Leben gerufen hat, wo die sonst so in der Papstgeschichte so nicht bekannt waren.
Der Papst hat diese Begeisterung für ihn sozusagen nach oben geworfen, hat gesagt, wen sucht ihr? Als die Papstrufe kamen, Jesus Christus, ist immer wieder weitergereicht. Ich denke, wir haben alle viele verschiedene Erinnerungen an Papst, Jugend, Weltjugendtage. Vielleicht ist unter unseren Hörern auch jemand, für den die Weltjugendtage wichtig geworden sind. Vielleicht waren sie dort und haben dort eine große Glaubenserfahrung gemacht. Das ist ja auch Pater Hubertus, die Weltjugendtage, ein einziger großer Beichtstuhl. Ich erinnere mich, in Rom, der ganze Circus Maximus war ein einziger Beichtstuhl. Also auch das ein Phänomen, dass die Jugendlichen in Reihe überall sammeln beichtende Jugendliche. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Also vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch solche Erfahrungen gemacht oder Sie haben Fragen an Pater Hubertus zu Papst Johannes, der Heilige Johannes Paul II. Und die Jugend. Sie können jetzt gerne anrufen in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb am Tag, an dem der Weltjugendtag in Panama mit den Tagen der Begegnung startet. Also die Nummer zur Sendung Heiliger Johannes Paul II. Und die Jugend ist 089 517 008 008. Melden Sie gerne die Hörernummer von Radio Horeb zu dieser Sendung 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Sendung der heilige Johannes Paul II. Und die Jugend heute am Tag, an dem in Panama der Weltjugendtag mit den Tagen der Begegnung startet. Wir schauen zurück auf den Erfinder der Weltjugendtage. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, persönliche Erinnerungen an Weltjugendtage haben, vielleicht auch an Jugend und Johannes Paul II., die große Faszination des großen Mannes aus Polen für die Jugend, Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008, die Nummer zur Spiritualitätssendung über Johannes Paul II. Und die Jugend ist 089 517 008 008. Pater Hubertus Freiberg, der Leiter, geistliche Leiter des Tagungshauses Regina Pazis in Leutkirch, ist unser Gast in dieser Sendung. Sie haben uns schon ganz viel über Johannes Paul II. Und die Jugend gesagt, Pater Hubertus. Und auch gesagt, das, was für die Jugendlichen auch anziehend war, das war kein, es war, Johannes Paul II. War eine Vater- oder auch dann später eine Großvatergestalt, regelrecht, aber nie einer, der mit erhobenem Zeigefinger kam oder gedroht hat. Er hat sie herausgefordert, aber immer ermutigt, habe sie gesagt, also eine ganz ermutigende Botschaft, ihr schafft das. Vielleicht schauen wir nochmal genauer auf die Inhalte seiner Botschaften an die Jugend. Also was sollten diese Jugendlichen denn schaffen? Wo wollte er sie hinlocken?
Ja, also ich lese gerne einen kurzen Abschnitt aus einer Predigt aus Galway 1979 vor, wo das so ein bisschen auch durchkommt. Da sagt er, ich glaube an die Jugend. Ich glaube an die Jugend mit meinem ganzen Herzen und der ganzen Kraft meiner Überzeugung. Schon morgen werdet ihr die lebendige Kraft eures Landes sein. Morgen werdet ihr über die Macht verfügen, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn ich euch hier versammelt sehe, sehe ich die Zukunft der Kirche vor mir. Gott hat mit der Kirche seinen Plan, aber zur Ausführung braucht er euch. Was die Kirche künftig sein wird, hängt von eurem freien Zusammenwirken mit der Gnade Gottes ab. Ihr tragt in euren Herzen die Schätze, die Geschichte und Kultur, die euch übermittelt wurde. Aber ihr nehmt auch teil an den Problemen von heute. Ich habe das Gefühl, euch zu kennen. Denn ich kenne und verstehe junge Menschen. Und ich weiß, dass ihr genauso wie andere junge Leute eures Alters in anderen Ländern von den Vorgängen in der Gesellschaft rund um euch betroffen seid. Wenn ihr heimkommt, erzählt euren Eltern und jedem, der es hören will, dass der Papst euch vertraut und auf euch zählt. Sagt ihnen, dass die Jugend die Stärke des Papstes ist, dass er mit ihr seine Hoffnung auf die Zukunft und seine Ermutigung teilt. Das ist so unglaublich beeindruckend, dass der Papst eben sagt, ich stehe hinter euch, ich vertraue euch. Ja. Ich glaube, dass diese Botschaft weltweit die jungen Menschen bewegt hat und diese geniale Idee, die Jugend der ganzen Welt zusammenzuführen, zu zeigen, nicht die Europäer sind, denken und haben andere Sehnsüchte und Hoffnungen wie die Asiaten oder die Lateinamerikaner oder die Afrikaner, sondern zu entdecken, dass Jugendliche aus der ganzen Welt letztendlich diese innere Sehnsucht haben, dass ihr Leben wirklich einen Sinn macht und welchen Sinn. Und das konnte er ihnen so gut vermitteln. Und das ist auch der Charme der Weltjugendtage, mit diesen anderen jungen Menschen zusammen zu sein.
Der Johannes Paul II. Und hatte eine wichtige Botschaft für die Jugend, sagt Pater Hubertus Freiberg vom Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 089 517 008 008, wenn auch Sie eine besondere Botschaft von Johannes Paul II. An die Jugend gehört haben oder besondere Erfahrungen auf Weltjugendtagen gemacht haben, vielleicht auch Ihre Kinder, melden Sie sich gerne. Sie selbst waren in Paris und in Köln beim Weltjugendtag dabei, also der eine Weltjugendtag in Paris mit Johannes Paul II. Und dann in Köln, dann der mit seinem Nachfolger Benedikt XVI., der deutsche Papst, kam dann nach Köln. Es wurde noch initiiert, der Weltjugendtag unter Johannes Paul II. Und es war dann Benedikt XVI., der in Köln dabei war. Haben Sie da Pater Hubertus einen Unterschied bemerkt zwischen den beiden Weltjugendtagen?
Also zuerst war natürlich diese bange Frage, wird Johannes Paul so lange noch leben? Und wenn er lebt, kann er überhaupt dann nach Köln reisen? Und wir haben damals das auch so verstanden, dass er so rechtzeitig stirbt, dass der Nachfolger zu seiner Jugend kommen kann. Und das fanden wir schon auch, dass er dann am Vorabend vom Barmherzigkeitssonntag, den er ja eingeführt hat, starb. Ein unglaubliches Zeugnis und Zeichen. Und dann war die bange Frage, ja meine Güte, wer wird denn überhaupt Johannes Paul nachfolgen können? Wer kann denn in seine Fußstapfen treten? Und wie wird es beim Weltjugendtag sein? Wird es ein Flop sein? Kommen dann überhaupt noch Jugendliche? Nach dem phänomenalen Weltjugendtag in Paris und dann in Rom erwartet man ja, in Köln hatte man ja eigentlich eher Bedenken, kommen da welche und ist das überhaupt interessant und so. Und unglaubliche Begeisterung war dann, als der Papst auf dem Rheinschiff mit dem Schiff da nach Köln hochfuhr und die Jugendlichen rechts und links am Rhein standen und dem Papst zugejubelt haben. Das war unglaublich zu sehen. Es geht eben nicht um letztendlich geht es nicht um diese Person Josef oder Karol, sondern es geht um den Papst. Und zu zeigen, dass der Herr den Petrus eingesetzt hat als Garant der Einheit und als Fels, an dem sich, wie Sie vorher gesagt haben, die vaterlose Gesellschaft festmachen kann, dass da jemand kommt, an dem sie sich festmachen kann, an dem sie sich orientieren können, an dem sie sich reiben können, aber der gleichzeitig weiß, da ist pure Liebe. Und da muss ich sagen, war es wirklich begeisternd. Ein kleiner Unterschied würde ich vielleicht sagen, die Vorabendvigilien unter Johannes Paul hatten schon Lebendigkeit und Tanz und vielerlei Dinge auch. Und ich erinnere mich an das Marienfeld in Köln, wo Papst Benedikt dann eingeladen hat zur gemeinsamen eucharistischen Anbetung. Und es waren ja auch, ich glaube, an die Million Jugendliche da, die dann auf diesem Feld waren und dann plötzlich es still wurde und alle auf den Herrn schauten und gemeinsam eucharistische Anbetung hielten. Also ich würde mal sagen, da ist dieser Abend, diese Vigil ist, hat mehr so zur Ruhe geführt und wirklich zur Anbetung hin. Bei den Vigilien mit Johannes Paul war es in anderer Weise intensiv, aber da vielleicht mehr auch, ich sage jetzt nicht Vorführung, aber lebendige Begleitmusik, die da dabei war.
Also ein Glaubensfest, dann mehr ein fröhliches Glaubensfest.
Ich könnte man vielleicht mehr sagen, das eine ging mir zum Tanz über und das andere ging mir in die Stille über. Aber das war jetzt nicht das eine besser als das andere, sondern das war jeweils auch der Person dann geschuldet und auch sehr stimmig jeweils. Und die Begeisterung, muss ich sagen, hatte ich nicht wirklich einen ganz wesentlichen Unterschied. Es ist natürlich so, Johannes Paul, der auch in seinem Elend, sage ich jetzt mal, in seinem Rollstuhl immer noch ein Meister des Bildes und der Szene war. Da ist natürlich Benedikt von seiner Person her doch eher scheu. Und da muss man sagen, wie beeindruckend eigentlich dieser Auftritt von Benedikt beim Weltjugendtag war. Das hätte man gar nie für möglich gehalten, dass irgendjemand Johannes Paul so nachfolgen kann und dass es gerade auch dann doch eher der scheue
Professor
da dabei ist und auch die Jugend sehr gut angesprochen hat. Das war schon sehr beeindruckend.
Also man sieht, dass der Mann der Bühne, Johannes Paul II., durchaus auch einen Sinn dafür hatte, dass wie die Jugend an die Kirche auch wieder gebunden werden kann, indem er die Jugend aus der Welt zusammenruft. Geht ja auch über die Kirche an sich hinaus, nämlich junge Leute, die zusammen, gemeinsam beten, die werden später schwerlich aufeinander schießen. Also sicher auch eine Art Friedensbewegung gleichzeitig, aber das nur in Klammern. Ich möchte jetzt eine Hörerin mit in die Sendung nehmen, die uns anonym angerufen hat. Aus dem Süden Deutschlands, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich wollte einen kleinen Beitrag sagen. Und zwar, ich habe also von 1983 bis 1996 habe ich 4 Kinder geboren. Und die sind ja in dieser Zeit aufgewachsen mit Johannes Paul. Und ich bin immer mehr hineingewachsen. Und zum Schluss war es wirklich so, er musste nur ein Wort sagen, der Johannes Paul, dann kamen mir schon die Tränen. Und er ist wirklich ein heiligmäßiger Mann. Also, dass er schon heilig gesprochen ist, das ist, ich glaube, er war es schon bei Lebzeiten. Das war mein Beitrag. Mhm. Und er war einfach, also Grüße auch an Polen, also, dass sie so einen Priester und Bischof und dann Papst geboren haben. Also das verbindet wirklich die ganze Welt. Und ich grüße jetzt auch noch Wilhelmine Schön.
Das möchte ich gerne. Das ist für die Grußsendung dann. Das nehmen wir dann für die Grußsendung. Aber wir lassen das, was Sie gesagt haben, gerne stehen. Alles Gute Ihnen nach Hause. Und wenn Sie Grüße, persönliche Grüße übermitteln möchten, können Sie gerne in den Hörergrüßen von Radio Horeb anrufen. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Und eine weitere Hörerin ruft uns aus Berlin an. Ich begrüße Sie herzlich.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich würde gerne ein Zeugnis geben, denn ich hatte die Gnade, 1995 in Loreto dabei zu sein, Loreto. Wir waren mit einer Fußpilgergruppe aus Marienfried dort und als Höhepunkt war das Weltjugendtreffen. Und das war ein wunderbares Erlebnis und ich hatte das Glück, noch zwei Tage länger bleiben zu dürfen und an dem Tag selber fuhr dann der Papst frühst dann nach dem Ganzen ab und ist aus der Stadt herausgefahren mit seinem Papamobil. Und ich war vielleicht, ich weiß es heute gar nicht mehr, 20, 50 Meter weiter weg. Und es waren ja nicht mehr viele Leute da. Und er schaute mich an und ich dachte, es wäre der Heilige Geist und ich konnte eine Glaubenserfahrung machen, dass ich danach so beglückt und beseelt in die Kirche gehen konnte und so bei Jesus war. Und er hat mich seitdem auch immer getragen. Und als auch mein Papa gestorben ist und danach Papst Johannes Paul II., ich habe so geweint und ich rufe ihn auch ganz oft in meinen Gebeten an, dass er die Jugend und auch meine Tochter, die ganze Familie, alle beschützen möge. Und ich weiß, der ist dort oben und hilft uns. Und er war ja wie Papst Franziskus auch ein, wir sind ja alle Marienkinder. Und der Papst Franziskus ist ja auch auf seiner Linie. Und das ist so schön, das gehört alles zusammen. Ja, das war es eigentlich.
Dankeschön für Ihr persönliches Zeugnis.
Ja.
Nein, alles wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke.
Und auch für die Brücke jetzt zu Papst Franziskus und ja, eben ein Marienkind. Papst Franziskus hat ja die Weltjugendtage immer auch unter marianischem Mottos gestellt. Auch dieser Weltjugendtag, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also Maria auch ein wichtiger Punkt. Sie haben schon den Rosenkranz erwähnt, Pater Robertus, eben den jungen Leuten Maria als Mutter auch nahegebracht. Also da ist nicht nur der Vater, sondern der Vater bringt die Mutter mit sozusagen.
In der Tat, bei der Biografie von Johannes Paul kann man natürlich erkennen, die Mutter ist ja sehr früh gestorben, so dass Maria in der Tat für ihn auch als Kind schon Mutterersatz war. Und sein Wahlspruch Totus tus, ganz der Deine, zielt ja auf Maria hin. daher können wir sagen, er lebte wirklich diese innige Beziehung mit der Mutter seines Herrn, die ihm selber zur Mutter geworden ist. Und so hat er auch Kirche verstanden, dass die Kirche, wir haben ja früher auch von der heiligen Mutter Kirche gesprochen, und mehr und mehr, als das dann nicht mehr im Sprachgebrauch war, fehlte dann das auch sehr stark. Ich glaube, dass für Johannes Paul es klar war, dass die Arme der Kirche diese Mutterarme Marien sind, die ihre Kinder auf ihren Schoß genommen hat, um mit Christus, der auf ihrem Schoß ist, zusammen zu sein. So können wir das im Bild vielleicht jetzt auch gerade nach Weihnachten sagen. Also da zu entdecken, dass wirklich Gott durch diesen Menschen Maria Mensch geworden ist, damit wir Menschen mit Christus eben am göttlichen Leben teilnehmen können und eins werden können mit ihm. Da sieht man, dass auch das ganze Frausein dadurch geheiligt worden ist, dass Maria da ihr Ja gesprochen hat und wir eingeladen sind, mit ihr das gleich zu tun.
Wir haben eben einen Anruf von unserer Hörerin aus Berlin bekommen. Berlin ist ja auch ein Ort gewesen, dessen ganze Geschichte eigentlich eng mit Johannes Paul II., seinem Pontifikat, zusammenhängt. Denn Johannes Paul II. Hat ja eine ganz wichtige Rolle auch bei der Wende, bei dem Zusammenbruch der Oststaaten und damit auch der Mauer gespielt, der Sowjetunion und damit der Berliner Mauer auch gespielt. Es war dann schon beeindruckend zu sehen, wie er dann eben nach Berlin gereist ist nach dem Zusammenbruch der Mauer und am Brandenburger Tor über die Freiheit gesprochen hat. Welche Erinnerungen haben Sie daran, Pater Hubertus?
Da könnte ich sagen, Gänsehaut-Feeling durch und durch. Zum einen ist natürlich in Berlin bei seinem Besuch gewesen, dass er den seligen Karl Leisner selig gesprochen hat. Diese unglaubliche Priestergestalt, die im KZ in Dachau zum Priester geweiht wurde, die empfehle ich jedem, diese Biografie über ihn von Lejeune, wie Gold im Feuer geläutert, zu lesen, unbeschreiblich. Da auch praktisch der Jugend diesen jungen Mann, der im KZ für seinen Glauben letztendlich war, vor Augen zu führen. Und dann am Brandenburger Tor, das sicherlich, und das wird die Geschichte noch viel mehr beweisen, aber es hat ja auch Gorbatschow schon auch gesagt, mit dazu wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Spaltung von Ost und West sich aufgelöst hat und es auch friedlich aufgelöst war. Das ist ja das unglaubliche Geschehen, was kein Mensch für möglich gehalten hätte, dass das im Frieden gehen kann. Und dann zieht er mit dem Bundeskanzler und dem damaligen Bürgermeister von Berlin durch das Brandenburger Tor und hält eine flammende Rede über die Freiheit. Und zum Schluss ruft er nochmal in das Volk hinein, die Freiheit hat nur einen Namen, Jesus Christus. Und das war, also da waren wir total hin und her gerissen. Es ist ja so, Papst Johannes Paul ist ja an sich aus der philosophischen Schule gekommen und daher sind viele Reden oder Texte oder auch Enzykliken von ihnen sehr philosophisch und manchmal auch nicht so leicht verständlich für den Durchschnittsalltagsgebrauch, was bei Papst Benedikt ja sehr anders auch ist, den kann man ja wirklich sehr gut lesen. Aber diese Rede über diese Freiheit, die war wirklich so mitreißend und so gut verständlich, dass die Jugendlichen letztendlich sich in den Armen gelegen haben und gesagt haben, ja, das wollen wir. Wir wollen wirklich helfen, an dieser Freiheit zu bauen. Und es ging wirklich so eine Welle des Friedens und der Versöhnung durch diese Gläubigen. Und das war also wirklich eine Mordsherausforderung zu sehen, ja, das traut er uns auch zu, auch mit diesem Weiter so, dass friedlich die Welt verändert werden kann.
In Klammern, es gab auch eine große, ja, eine kleine, aber sehr lautstarke Protestgruppe dann am Brandenburger Tor. Ist wahrscheinlich einzigartig für mich gewesen, zumindest die ich die Reisen von Johannes Paul viel beobachtet habe, dass jemand so niedergepfiffen und niedergebrüllt wurde, wie eben auch am Brandenburger Tor. Also eine bittere Erfahrung, gerade in Deutschland, dass Johannes Paul im zweiten Jahr sehr viel zu verdanken hat, auch in der Richtung, dass gerade dort da eben so ein Lärm auch gemacht wurde. Aber da sieht man vielleicht auch einfach ein Bild für den Menschen, der einfach viel Lärm macht, um nicht hinzuhören. Nämlich diese Rede war ja wirklich historisch. Jetzt möchte ich noch Frau Kramer begrüßen, die uns aus Waiblingen anruft. Was möchten Sie uns erzählen, Frau Kramer?
Ja, ich habe auch ein Zeugnis zu geben, eine Erfahrung. Ich habe ihn persönlich nicht gekannt, Johannes Paul, aber als die Mauer noch war und als die Panzer vom Osten immer näher rückten, da hatte ich große Angst auch um uns. Wir haben 3 Kinder und mein Mann ist Lehrer oder war Lehrer am Gymnasium und ich wusste, er wird seinen Mund nie halten. Er wird, wenn wir russisch besetzt werden, wird er einer der ersten sein, die im Gefängnis landen. Und ich habe unter Tränen gebetet, Gott hilf. Und dann kam die Nachricht, Johannes Paul aus Polen wird Papst. Und ich habe automatisch gewusst, das ist unsere Rettung. Ich wusste noch gar nicht mehr, aber das war mir intuitiv klar, das ist die Gebetserhörung. Mhm. Das war mein Beitrag.
Ja, danke. Danke schön, Frau Kramer.
Da geht es Ihnen so wie vielen, das ist ja für heutige junge Leute gar nicht mehr klar, was eigentlich diese Spaltung und von Ost und West auch alles als ein Nervenkitzel war. Aber Sie treffen auch den Nerv, weil wir haben ja hier die Reliquie, die wir in einer Vitrine ausgestellt haben, sodass Menschen davor knien können und beten. Und da haben wir auch diese Erfahrung gemacht, dass sie ein großer Fürbitter ist und es die erstaunlichsten Heilungserfahrungen auch bei uns schon gegeben haben, die Leute bezeugen können, dass sie durch die Fürsprache Johannes Pauls geheilt worden sind oder auch viele Gebetserhörungen, wo es gerade um Frieden auch in der Familie oder im Nachbarschaftsstreit geht, dass da Menschen, die sich auf Johannes Paul berufen haben und ihn angerufen haben, dass da sehr viel Versöhnung und Heilung auch geschieht. Vielleicht ist das für den ein oder anderen Zuhörer auch noch interessant. Es gibt ja das tägliche Gebet von Johannes Paul. Wenn Sie das vielleicht sich gerade auch als Novene oder sowas denken, dann können Sie wirklich sicherlich einen großen Gewinn auch davon haben, weil dieses Gebet so umfassend ist, dass da viele Menschen auch bei uns gerne das mitnehmen und das zu Hause auch verwenden und dadurch auch diese Erfahrung machen, hier ist wirklich einer, der mit uns betet und für uns da ist.
Wie kommt man denn an dieses Gebet ran, Pater Hubertus?
Das kann man ganz einfach im Internet unter tägliches Gebet von Johannes Paul finden. Oder wir könnten, wenn wir es jetzt hier am Schluss haben, könnten wir es zum Abschluss miteinander beten.
Ja.
Wenn wir noch so viel Zeit haben.
Tägliches Gebet, das müssen wir vielleicht noch mal kurz raus. Und vielleicht erzählen Sie unterdessen kurz, Pater Hubertus, Sie haben ja auch noch eine persönliche Begegnung mit Johannes Paul gehabt. Vielleicht können Sie das noch uns ganz kurz erzählen, wie das gewesen ist.
Ja, es ist natürlich sicherlich alle, die ihm persönlich begegnet sind, haben auch dieses, ich nenne es nochmal Gänsehaut-Feeling, dieses Blickes Johannes Paul, wenn er einen angeschaut hat, da fühlte man sich wirklich angeschaut, wahrgenommen, durchdrungen. Und ist das, kenne ich wenige, die so präsent im Gespräch dann auch waren. Und mir erzählte ein Freund, der noch einige Monate vor dem Tod bei Johannes Paul mit verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Ländern aß, dass Johannes Paul dann in mehreren Sprachen parallel mit denen bis zum Schluss sprechen konnte, also auch da sprachlich sich noch bis zum Schluss auf den Einzelnen eingestellt hat. Also man kann sagen, er war wirklich völlig präsent in der Begegnung mit dem Menschen jetzt.
Pater Hubertus, ich fürchte, mit dem täglichen Gebet zum Heiligen Geist von Johannes Paul II., das kriegen wir zeitlich leider nicht mehr ganz unter, aber vielleicht der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man unter tägliches Gebet von Johannes Paul II. Nachforscht, dann findet man das auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pater Hubertus, für diese Sendung am Tag, an dem der Weltjugendtag in Panama startet, mit Blick auf seinen Gründer Johannes Paul II. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Und Pater Hubertus, bitten wir noch um seinen Segen, jetzt ganz besonders auch in dem Wissen darum, dass Sie die Reliquie des heiligen Johannes Paul II. Bei sich im Haus haben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn, leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. So endet das Gebet des heiligen Johannes Paul, und so bitten wir dich, gütiger Gott, segne uns und segne unseren Anfang, unser Ende und unseren Weg. Segne jetzt alle auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul, die jetzt diese Sendung hören, dass ihre Häuser wirklich Orte werden, an denen die Liebe gelebt wird, die Zuversicht geschenkt wird und auch das Zutrauen an die Jugend gelebt wird. So segne und stärke, ermutige und heilige euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.